In der heutigen Folge habe ich Robert Lippert zu Gast. Er gehört meinem Lieblingsberufsstand, dem Steuerberaterhandwerk an sozusagen. Robert hat über verschiedene große Beratungen, PwC, BDO, EY, seinen Weg in die eigene Kanzlei gemacht. Wir sprechen heute über die GmbH beziehungsweise das, was du brauchst, wenn du mit Immobilien startest oder mittelgroß werden willst und beziehungsweise was du nicht brauchst, eben häufig auch nicht die GmbH. Wir reden darüber, warum viele es trotzdem wollen und warum es aber in vielen Fällen trotzdem auch eine schlechte Idee ist. Und jetzt, let's go. Jetzt wollten wir über unser Lieblingsthema GmbH sprechen oder beziehungsweise die gute Alternative dazu. Wir hatten uns ja bei diesem Netzwerkabend kennengelernt und da sofort auf der gleichen Welle gesurft sozusagen, was die GmbH angeht. Kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht als Steuerberater sagen, warum du die GmbH in vielen Fällen nicht so passend findest für Immobilien?
Also bei mir kommen einfach immer mehr Mandanten an, die, ich sag mal, gerade erst loslegen, einen relativ kleinen Immobilienbestand haben oder eben einen kleinen Bestand aufbauen wollen. Und das Thema ist einfach mit einer GmbH erschlägt man sie teilweise regelrecht. Also Leute, die vorher 10 Jahre Angestellter waren, sich mit dem Thema Selbstständigkeit und ehrlich gesagt auch ein Vermieter ist in irgendeiner Form selbstständig, bisher noch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt haben, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie irgendwie eine Rechnung vor sich haben, wie ihre Immobilie als Altersvorsorge dienen kann. Und sie dann eben irgendwie mit diesem sehr administrativen Konstrukt GmbH zu erschlagen, halte ich immer für sehr gefährlich, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, hier hätte ich doch ein gutes Geschäft als Steuerberater, oder?
Ja, aber auch teilweise, es produziert auf graue Haare, weil man, die Leute kommen zur Erstberatung, man diskutiert mit ihnen und stellt ihnen vor, wie so eine GmbH funktioniert, ja. Also natürlich, dass man zum Notar laufen muss, um eine GmbH zu gründen, das wissen die meisten dann schon. Dass sie ein Geschäftskonto und so weiter, das ist alles klar, aber spätestens im ersten Jahresabschluss, wenn dann eine Bilanz aufgestellt werden muss, wenn man dann aufs Konto guckt und vom GmbH-Konto dann doch wieder irgendwelche privaten Dinge bezahlt worden sind, tun sich dann so die ersten.
Passiert das tatsächlich?
Das ist eher die Regel als die Ausnahme.
Ui.
Also ich hatte jetzt einen Mandanten, der hat irgendwie seinen Seychellenurlaub ohne vorherige Absprache und ohne vorher irgendwelche Beschlüsse zu fassen von seinem GmbH-Konto bezahlt. Die Leute müssen einfach vorher wissen, wenn du private Dinge von deinem GmbH-Konto bezahlst, dann hast du da eine verdeckte Gewinnausschüttung produziert oder eigentlich ist, also es ist quasi als Gewinnausschüttung, wie eine Gewinnausschüttung zu behandeln. Und im Jahresabschluss mit der Steuererklärung musst du dann dafür dann eben auch eine Kapitalertragsteueranmeldung.
Du musst den Gewinn erstmal machen, ne?
Du musst erstmal den Gewinn machen, genau. Das ist dann auch nochmal ein Thema, gerade wenn sowas dann im ersten Jahr passiert. Du hast vielleicht einen Cashflow-Überschuss, also die Kapitalflussrechnung ist vielleicht positiv, aber durch die Abschreibung bist du, hat die GmbH dann doch eher einen Verlust erzielt. So je nachdem, wenn die GmbH im ersten Jahr jetzt auch nicht so großartig Rücklagen hat, dann hast du wieder, dann das wäre dann noch das schlimmere Vergehen sozusagen, hast du ja theoretisch dein Nennkapital wieder ausgezahlt. Das kann schon kritisch werden dann auch irgendwo, ja. Und das sind Themen, die man mit den Mandanten oder ich bespreche die mit den Mandanten im Vorfeld, aber es kommt eben immer wieder vor, dass da einfach nicht drauf geachtet wird, weil einfach auch letzten Endes die Erfahrung fehlt. Und deswegen bin ich eigentlich, also generell auch bei einem geringen Immobilienbestand, also sagen wir es mal, ein Mehrfamilienhaus mit 6, 8 Einheiten, das kriegt man auch noch irgendwie als Einzelunternehmer oder eben also als privater Vermieter oder eben im Rahmen einer GbR mit der Ehefrau, den Freunden oder was auch immer ganz gut dargestellt. Letzten Endes, wenn man jedes Jahr 3.000, 4.000 Euro zu versteuerndes Einkommen aus der Immobilie generiert, dann ist da jetzt auch nicht der große Liquiditätsvorteil, wenn man darauf...
Ach, nein, man gibt, da ist doch für den Steuerberater auch.
Genau, klar. Also Also die, ja, genau, also für die Bilanz.
Also was würdest du sagen, vielleicht nochmal ganz, was ist so, wenn man jetzt mit so einer GmbH zu einem Steuerberater geht? So, was muss man da für laufende Buchhaltung? Ich meine, das ist ja nicht so viel, wenn es wenig Objekte sind, aber es kommen ja die ganzen Nebenkosten plus ein Jahresabschluss. Was ist ja so über einen dicken Daumen gepeilt?
Also grundsätzlich, ich sag mal, die kleinste GmbH geht in etwa los bei, also unter 1000 Euro für Jahresabschluss und Steuererklärung kannst du eigentlich vergessen. Also da ist der, da wirst du keine Kanzlei finden, die das seriös anbietet. So. Und alles darüber hinaus hängt dann eben davon ab, wie, ja, was für Objekte du im Bestand hast, wie viele es sind, wie viel da tatsächlich an Tätigkeit von der Kanzlei dann übernommen wird, was du zuliefern kannst und so weiter. Aber ich sag mal,
ist da bestimmt auch nochmal 100 Euro für die laufende Buchhaltung rechnen pro Monat.
Ne? Ja, das kommt immer ein Stück weit darauf an, wie viel Buchhaltung da gemacht werden muss. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass du deine Buchhaltung unterjährig zumindest so halbautomatisch irgendwie selber machst. Aber ich würde tatsächlich, also bei, ich sag meinen Mandanten eigentlich immer, bei unter 1 Million Umsatz im Jahr kannst du immer ungefähr 2 bis 3% vom Umsatz für Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärung, also für deinen Steuerberater sozusagen einkalkulieren. So.
Das bedeutet aber ja dann im Umkehrschluss auch, wenn ich ein erstes Objekt kaufe, ein Mehrfamilienhaus, dann wird ja wahrscheinlich werden die Administrationskosten, wenn wir dann auch noch so Späße wie Eintragung ins Transparenzregister, Veröffentlichung.
Du hast hohe Anlaufkosten, klar.
Genau. Ne? Also wird ja der Überschuss eigentlich aufgezehrt.
Genau, bis das Ding überhaupt erstmal steht, ja, Eröffnungsbilanzen, dann diskutiert man über die Kaufpreisaufteilung, ja. Das muss ja auch irgendwo in der Buchhaltung sich widerspiegeln. Bis das Ding erstmal steht, ist schon einiges irgendwo den
Gründungskosten.
Die Gründungskosten, genau, also das sind dann, genau, die Gründungskosten fallen ja größtenteils beim Notar und beim Amtsgericht an, aber wenn man das alles zusammenrechnet, also ich sag mal, selbst wenn du eine UG gründest, kannst du schon alles in allem mit 3.000, 4.000 Euro rechnen, die da insgesamt die insgesamt zu zahlen sind, genau. Und das hast du eben.
Und was kriegt man denn dafür eigentlich? Also warum kommen die Leute und wollen eine GmbH haben?
Ja, es gibt die meisten Argumente, im Wesentlichen reduziert es sich auf zwei Argumente. A, sie wollen eine geringere Steuerlast, ja, keine Gewerbe, also wenn sie als Vermieter keine Gewerbesteuer, also sie zahlen dann theoretisch 15% Körperschaftssteuer gegenüber dem Spitzensteuersatz, einer Einkommensteuer, maximal 42% plus Soli. Meines Erachtens geht das aber ziemlich an der Realität vorbei. Insbesondere, wenn du einkalkulierst, dass du ja bei den aktuellen Immobilienpreisen, die jetzt, natürlich sind die ein Stück weit gesunken, aber die sind immer noch auf einem relativ hohen Niveau, dass du ja versuchst, in den ersten Jahren ja tatsächlich auch eher Verluste aus der Vermietung zu erzielen. So. Und da ist eigentlich der allergrößte Knackpunkt. Wenn du Verluste erzielst in der GmbH, dann sind die erstmal nichts wert. Und wenn du sie hinterher mit Gewinnen verrechnet, dann sind die halt 15% Steuern
wert. Ich würde ja bei den Verlusten noch einen weitergehen. Sie sind ja in der GmbH auch nicht ungefährlich. Ja. Wegen des Themas Insolvenzverschleppung.
Genau.
Also
es genau. Sehr, wir hatten eben das Thema, das Nennkapital wird aufgebraucht. Ja, genau. Das kommt, das
so dann
natürlich
dann erklärt werden, brauchst du einen sehr aufmerksamen Steuerberater, aber es ist ja schnell auch in der Insolvenz.
Genau.
Oder dass ein Insolvenztatbestand da ist. Das ist natürlich, das merkt man gar nicht, aber man ist dann da und wenn dann was schief geht, dann hat das sogar, also jetzt mal den Teufel an die Wand gemacht, strafrechtliche Konsequenzen.
Genau, also da das ist auch ein Thema, wo wir in den Jahresabschlüssen dann extrem drauf achten müssen. Ja, also wir müssen immer schauen, gibt es überhaupt noch ein positives Eigenkapital oder wurde das bereits aufgebraucht? Eine bilanzielle Überschuldung, sprich die Schulden sind höher als das Eigenkapital, ist jetzt auch erstmal nicht der Knackpunkt, wenn man begründen kann, dass der tatsächliche Wert doch höher ist als.
Aber man muss es auch erstmal
begründen.
Man muss es begründen. Genau,
es ist,
muss es erstmal nicht begründen.
Es ist eine zusätzliche Tätigkeit, ja, ja. Die auch mit Aufwand verbunden ist. Und der Geschäftsführer muss dafür dann eben jedes Jahr auch eine Erklärung abgeben, weshalb er denn davon ausgeht oder weshalb er begründen kann, dass diese GmbH auch die nächsten Jahre noch überlebt und eben ihre auch ihre Verbindlichkeiten bedienen kann. Ja. Und das, ich sag mal, die stillen Reserven in der Immobilie sind da nicht immer die wirklich ausreichende Begründung, wenn die Immobilie eben dann auch nicht irgendwann mal liquidiert wird und um eben diese Schulden zu
stellen. Es gibt auch nicht immer stille Reserven.
Das
also wer in 2020 angeschaut
hat, ja einen Prozent, stille Reserven, ja.
Der hat, sage ich mal, stille Verluste, würde ich sagen.
Ja. Ja, genau.
Okay, aber ich habe dich abgelenkt.
Genau. Wir waren bei Gründungskosten. Dann
nee, der Grund, warum die Leute das überhaupt haben wollen.
Genau. Der Grund, weshalb die es haben wollen, ist eben, um jetzt mal aus meiner Sicht zu sprechen, der günstigere Steuersatz. So, wenn ich jetzt Verluste erziele, ich sag mal die ersten 5-6 Jahre, das ist nicht unrealistisch, dass man die ersten 5-6 Jahre Verluste aus der Vermietung erzielt, einfach weil, ja, die Abschreibungen eben noch relativ hoch sind, man noch eben irgendwelche Reparaturen hat und vielleicht keine anschaffungsnahen Herstellungskosten produziert, sondern noch irgendwo unter der Grenze bleibt. Man hat seine Gründungskosten, man hat seine Anlaufkosten und so weiter und so fort. Wenn ich das im Privatvermögen mache und gleichzeitig arbeiten gehe, dann kann ich ja die Verluste mit meinen Einkünften verrechnen und dann sind diese Verluste für mich eben 43% Steuern wert mit all in. Wenn der Spitzensteuersatz mal vorausgesetzt. In der GmbH schlummern die erstmal. Ich kann sie mit nichts verrechnen. Und wenn ich sie dann mit Gewinnen verrechne, sind sie halt nur 15% wert. Also da ist der Liquiditätsvorteil jetzt auch eher im Privatvermögen dann gegeben an der Stelle.
Ich sag, ich bin eigentlich zu der These gelangt, dass es gar nicht, also es wird ja häufig darüber, wie professionell man etwas betreibt, deswegen sollte man eine GmbH machen oder wie viel man vorhat. Ich bin eigentlich zu der These gelangt zu sagen, es gibt nur eine ganz kleine Gruppe an Objekten, die in eine GmbH passt. Und für mich ist das, sind das eigentlich Baujahre 1985 bis 2020, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Restnutzungsdauerverkürzung habe. Also und in den ein Denkmal gibt es da in der Regel auch nicht, dass man eine Denkmalabschreibung machen kann, Restnutzungsdauerverkürzung und auch keine SonderAFA im Neubau. Das heißt, ich habe eine vergleichsweise geringe Abschreibung und dann hoffentlich auch wenig Sanierungsbedarf, weil jedes Mal, wenn ich eine Sanierung angehe, ist es ja eigentlich für mich ein Verlust in der, wie du eben schon sagtest, in der persönlichen Steuer, das könnte ich ja eigentlich für mich nutzen. Ich gebe 10.000 Euro für das Objekt aus, da kriege ich 42 Cent wieder, hier kriege ich nur 15 Cent wieder, beziehungsweise gar nicht ich, sondern die GmbH, ist ja auch noch ein Unterschied.
Genau, wenn ich es hinterher ausschütte, zahle ich da ja dann auch wieder Kapitalertrag.
Also hat es eigentlich gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht so viel mit dem eigenen Setup zu tun, sondern eher, es gibt eine kleine Gruppe an Objekten, die da reinpassen kann, die dann vielleicht hohe, also und diese Objekte müssen dann noch eine hohe Mietrendite haben,
genau,
dass es sich lohnen kann. Aber wenn ich jetzt Baujahr 1950 habe, statt 50 Jahre, 25 Jahre abschreibe, das aus gutem Grunde, das Gebäude hält nicht mehr so lange. Das heißt, ich habe mit Energiewende und einfach auch mehr Anforderungen durch Mieter, ne? Also Leute wollen ja auch was haben. Sanierungskosten in 10%, 15%, 20% des Gebäudewerts, dann verschenke ich das ja alles. Also ist ja eigentlich eher eine gelbe Verbrennungsmaschine, würde ich sagen.
Genau, und jetzt mal bei den 25 Jahren Abschreibung, dann verkürzte Abschreibung dann geblieben. Wenn ich mir jetzt dann eben über 25 Jahre dann einen Immobilienbestand aufbaue, den ich relativ hoch abschreiben kann, wo ich zwar einen positiven Cashflow habe, aber eine relativ verhältnismäßig geringe Steuerbelastung, so dann 25 Jahre, man muss ja auch immer gucken, in welchem Lebensabschnitt steht man eigentlich, ja. So, wenn man jetzt Mitte 30 ist, dann ist man in 25 Jahren irgendwo Richtung Rente. Dann hat man vielleicht die Abschreibung durch, aber man hat dann eben auch einen relativ hohen Cashflow aus den Vermietungseinkünften, den man dann vielleicht auch benötigen kann, weil man sich dann vielleicht auch mal aus der sonstigen Tätigkeit zurückziehen möchte, um dann eben, das ist ja dann auch bei vielen das Ziel, seinen Ruhestand dann irgendwo zu genießen. Und dann kann man sich eben auch durchrechnen, wenn man das Geld eh benötigt, auch für seinen persönlichen Lebensbedarf und die Steuerlast ja auch gegebenenfalls nicht mehr so hoch ist, weil man eben keine sonstigen Einkünfte mehr hat, dann nutze ich es eben im Privatvermögen, generiere daraus mein laufendes Einkommen und alles ist gut. Hätte ich eine GmbH, gut, wär die Abschreibung vielleicht auch in 25 Jahren durch, aber dann zahlt die eben auch weiterhin ihre Steuern und ich muss mir jedes Jahr Gedanken machen über Ausschüttungen und so weiter.
Man kann sich noch ein Gehalt bezahlen.
Man kann sich noch
ein Gehalt bezahlen. Ja, aber das ist ja auch Quatsch, weil dann bin ich ja trotzdem in der persönlichen Steuerbelastung und habe noch diese Sozialversicherungskosten dazu.
Genau, und das und ich habe eben auch das Thema, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich bin ja dann an einem Punkt, wo ich diesen positiven Cashflow auch einfach nutze. Und ob ich dann erstmal in der GmbH 15% zahle, mir dann nochmal 25% Kapitalertragssteuer plus Soli und so weiter und so fort. Oder ob ich sage, ich habe es im Privatvermögen und versteuere das eben mit
Einkommensteuer. Einfach mal ein Mietenkonto, mache eine Einkommensteuererklärung und zahle Steuern oder eben auch nicht, meistens eben auch nicht.
Ja, oder eventuell auch einfach einen geringeren Steuersatz.
Ja,
wenn ich vielleicht irgendwie, ich sag mal, je nachdem, der durchschnittliche Vermieter, der macht ja keine 200.000 Euro, keine 200.000, 300.000 Euro.
Was? Nein, das kann nicht sein. Das sind doch alles Vermieter halt.
Ja, das ist natürlich klar.
Die sind doch alle reich.
Ja, wenn ich jetzt einfach mal von dem Arbeitnehmer ausgehe, der mit Mitte 30 oder vielleicht auch erst mit Mitte 40 oder so anfängt, sich einen kleinen Immobilienbestand aufzubauen, einfach als zusätzliche Altersvorsorge, der hat dann vielleicht mit Mitte 60 irgendwie 10.000, 20.000 Euro, lass es auch mal 30.000 Euro Überschuss sein nach heutiger Kaufkraft. Also vielleicht sind es dann auch von heute mit Inflation aus betrachtet andere Summen, aber letzten Endes darüber reden wir in etwa. Da kommt dann noch ein bisschen Rente drauf und was er sonst so bekommt im Alter. Und dann wird in der Regel ja der geringste Teil seines Einkommens wirklich mit dem Spitzensteuersatz versteuert.
Wahrscheinlich und gar keiner, ne? Also der Freibetrag, der...
Ja, dann auch noch verheiratet und so. Das sind ja alles irgendwie Themen, die man da... Also das muss man im Einzelfall dann irgendwo betrachten. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du diesen Cashflow-Überschuss für deinen privaten Lebensbedarf nutzt, dann ist das scheißegal. Am Ende kommt immer der gleiche Steuersatz raus. Ja? Also das ist eigentlich das ganze Ding. Ja? Und wenn ich eben die Möglichkeit habe, tatsächlich von vornherein die höhere Abschreibung zu nutzen, habe ich im Privatvermögen die nächsten 20, 25 Jahre nicht unbedingt einen Liquiditätsnachteil gegenüber der GmbH. Wie gesagt, im Gegenteil, wir hatten ja darüber gesprochen, GmbH hat sehr hohe administrative Kosten und man muss eben auch ein bisschen mehr mitdenken als privater Vermieter. Man muss sich auch ein anderes Mindset eingewöhnen, finde ich, wenn man eine GmbH gegründet hat, als wenn man es eben aus dem Privatvermögen hat. Weil eine GmbH ist eine eigene juristische, aber es ist eine eigene Person, die hat ein eigenes Vermögen. Auch wenn die GmbH dir
darf
gehört.
Man nicht vertauen. Genau. Ja, das gehört einem nicht.
Genau, auch wenn die GmbH dir gehört, du darfst nicht einfach in die Kasse greifen. Genau. Ja.
Okay, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir wollen die Folgen immer nicht so lang machen. Wir können uns da gleich mal sortieren und in der nächsten Folge weitermachen. Ich würde einmal zum Abschluss nochmal von dir gerne wissen, was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt startet? Ja, weil man macht sich ja total viele Gedanken. Die meisten, die ich kenne, fühlen sich steuerlich nicht optimiert oder haben Angst, Fehler zu machen. Ich glaube, so viele Fehler kann man gar nicht machen. Jetzt in Aussicht des Steuerberaters, ich will 10 Wohnungen kaufen. Was soll ich machen? Muss ich überhaupt was machen? Oder?
Also erstmal sollte man eine gute Einschätzung für seine persönliche Vermögenssituation haben und auch die Entwicklung derer. Ja? Also ist es realistisch, dass ich 10 oder 20 oder 30 Wohnungen kaufe oder vielleicht auch ganze Gebäude. Das sollte man sich wirklich realistisch mal durchrechnen und auch wirklich mal so eine Art Businessplan für die nächsten 5 oder vielleicht auch schon für die nächsten 10 Jahre aufstellen. Weil ich sag mal, gerade wenn man Arbeitnehmer ist, man kann schon relativ gut durchblicken, wie sich das eigene Einkommen entwickelt und was man daraus dann entsprechend erwerben kann. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mal starten, probiere mal mit ein, zwei Wohnungen und mein Ziel ist vielleicht 10 Wohneinheiten mal mein Eigentum nennen zu dürfen, dann würde ich einfach komplett aus dem Privatvermögen heraus starten. Ja, da muss ich mir keine Gedanken darüber machen, eine GmbH zu gründen oder irgendwelche Personengesellschaftskonstrukte. Das ist ja auch noch ein Thema, wenn ich eine GmbH gründe, da stecke ich vielleicht 25.000 Euro rein. Ich will ja aber auch eine gewisse Fremdkapitalquote erhalten. Wie gibt die Bank meiner GmbH überhaupt ein Darlehen? Ja, wahrscheinlich, wenn ich dann noch eine Bürgschaft ausspreche, dann laufe ich nochmal zum Notar.
Haftungsbeschränkung.
Genau, alles mögliche, nachrangige Darlehen, was auch immer. Sind auch alles Themen, wo man sich beraten lassen muss, wo man eventuell noch einen Vertrag beim Notar unterschreibt, nochmal mit der Bank diskutiert und so weiter. Das kann ich einfach vermeiden, wenn ich aus dem Privatvermögen heraus vermiete. Wenn ich dann tatsächlich zu dem Schluss komme, ich will jetzt hier richtig durchstarten, ich bin hier highly sophisticated und ich kenne mich mit allem aus und baue hier meine 50, 60, 70 Wohneinheiten auf, dann kann ich eventuell von vornherein mir schon ein anderes Konstrukt überlegen. Da ist eventuell die GmbH dann auch schon in die Betrachtung mit einzubeziehen, aber aus den genannten Gründen sollte man sich das tatsächlich gut überlegen.
Ich glaube, man muss sich da die GmbH und Co. AG nochmal
gucken. Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt, wenn ich das Thema Haftungsbegrenzung nochmal stärker angehen will, aus unterschiedlichen Gründen.
Machen da gleich noch einfach eine zweite Folge dazu, weil ich die Erfahrung zeigt, dass ganz viele Leute den Unterschied gar nicht so richtig kennen, auch weil es so ähnlich klingt. Ich glaube, für Beginner und da nochmal in der Zusammenfassung vielen Dank dafür, kann man gar nicht so viel falsch machen, wenn man einfach losläuft und mal ein Objekt kauft und sich noch gar nicht so große Gedanken darüber macht. Sondern sich eher auf die Handarbeit konzentriert, gute Kaufpreisaufteilung und eine gute Planung des Objekts. Robert, erstmal vielen Dank für diese Folge.
Danke dir.
Wir machen gleich weiter, glaube ich.
Genau.